Läuft?
Die Predigt-Buddies.
Stimmt, das sagen wir ja immer, ne? Aufnahme läuft.
Sorry. Herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Herzlich willkommen, liebe Lea, in der Season 3.
Oh, unfassbar.
Unfassbar, wa? Ich fasse es nicht. Und wir haben festgestellt gerade, dass ich immer auf den ersten Advent gebucht bin.
Ja, du hast da so ein Dauerabo.
Ja, ich mag das auch. Macht hoch die Tür macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Das ist doch toll.
Ja, also. Es gibt ja Leute, die glauben, du würdest immer leiten. Das finde ich ganz witzig.
Da habe ich auch schon von gehört. Ich frage mich, wie man sowas glauben kann. Genau. Aber gut.
Weil wir sehr, sehr stringent wechseln. Genau. Ja. Aber das stimmt. Also das Vorrecht auf den ersten Advent ist ganz bei dir. Happy New Year. Also Kirchenjahr mal.
Ja, Happy New Church Year. Ja, im letzten Jahr haben wir mit Prosecco angestoßen. In diesem Jahr sind wir beide so ein bisschen angeschlagen. Mm. Wir verschieben es mit dem Prosecco vielleicht auf die Altjahrsabendfolge.
Oh, auch schön. So machen wir das.
Können wir tatsächlich machen. Denn wir wollen vorab, bevor wir jetzt loslegen, liebe HörerInnen, euch erzählen, was euch erwartet. Also, wir werden aufnehmen miteinander die 4 Adventssonntage. Also, zu jedem Adventssonntag könnt ihr von uns eine Folge erwarten. Ihr könnt eine Folge erwarten zur Christvesper. Mhm. Ihr könnt eine erwarten zur Jahreslosung und da haben wir einen Special Guest. Mm. Verraten wird noch nicht wer, aber ich freue mich richtig doll. Ihr könnt erwarten die Folge zum Altjahresabend und ihr könnt erwarten die Folge zum ersten Sonntag nach Epiphanias. So, und jetzt, was mir total wichtig ist, wenn ihr denkt, boah, da fehlen ja auch ein paar Sachen, hört euch bitte nochmal die Sonderfolge mit Dr. Holger Püker an. Wir haben eine großartige Sonderfolge aufgenommen. Das ist die Folge 248. Da haben wir über Advent und Weihnachten gesprochen, über die Bedeutung dieses Hochfestes, dieser Hochfestzeit. Und wir haben auch alle Predigttexte angeguckt vom 1. bis zum 4. Advent und auch bis Christfest 1. Also lasst euch einladen, das nochmal zu hören. Es lohnt sich. Du verpasst was, wenn du es nicht gehört haben solltest. So, Häkchen. Das wollte ich loswerden, damit ihr wisst, was uns erwartet. Lea, uns erwartet heute Abend einen Schluck Tee. Also ich habe Tee auf meinem Schreibtisch. Und uns erwartet der erste Advent. Hm. Und das so am Anfang des November.
Ja.
Und ich muss dir sagen, ich kann es wirklich kaum erwarten, dass Advent wird. Ich sehne mich in diesem Jahr, wie glaube ich noch nie zuvor, nach dem Advent. Nach dieser Hoffnungszeit.
Das geht mir ganz genauso. Krass. Der November ist ja eigentlich so wichtig, aber diesmal geht es mir auch so, ich bin innerlich schon irgendwie bei, ich brauche Lichterketten und Kerzen und Plätzchen backen und es sich muckelig machen.
Ja, genau.
Ich sage nie, es sich muckelig machen, aber
hast du gerade gesagt?
I feel you. Mhm. Ja, also das geht mir auch ganz genau so. Also, und wir haben das, spannende Geschichte. Wir haben bei uns im Wintergarten hängen so Frühlings, wie sagt man denn so, diese was Kinder so machen, diese Fensterbilder.
Ah ja.
Ja, so alles auf Spring und Frühling und Blumen und so. Und da habe ich gedacht, na, eigentlich müsste man die jetzt abnehmen. Und da habe ich gedacht, nee, weil ich ja immer sage, dass der Advent, der Frühlingsanfang für die Seele ist, dann kann ich das ja jetzt einfach alles dran lassen.
Kannst ja noch ein paar Kerzen dazu malen.
Genau, der Frühlingsanfang der Seele für den Winter. Und das finde ich so wichtig.
Ja, in diesem Jahr besonders.
Ja, ja, es geht mir ganz genauso.
Mhm. Okay. Ja, sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Zacharja 9,9a. Ich finde, das ist ja der Wochenspruch, der über diesem ersten Adventssonntag liegt. Das ist so eine Verheißung. Ich liebe die total. Mhm. Und ich sage die so gern. Und ich höre sie auch so gern. Mhm. Und ich glaube, ich werde dieses Jahr den ersten Advent so für mich ganz bewusst damit begehen, mit diesem Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Ja, wir sprechen heute über einen Psalm, der Psalm 24, der zugleich auch Eingangspsalm ist am ersten Advent. Und der ist neu aufgenommen in die Predigttexte zum ersten Advent. Und ich muss sagen, ich finde es richtig cool, dass er aufgenommen wurde. Es ist so ein, also ich hab damit nicht gerechnet. Als ich das sah, dachte ich, huch, ein Psalm. Und dann las ich ihn und dachte, ach, eigentlich sehr schön. Mhm. Eigentlich richtig adventlich.
Ja.
Und du liest ihn uns gleich, den Psalm, und sag doch noch, welche Übersetzung du gewählt hast.
Ich lese.
Die Eingrenzung ist, glaube ich, klar, ne?
Ja, ich lese nach der Basisbibel. Von David ein Psalm. Dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Ihm gehört das Festland mit seinen Bewohnern. Denn über dem Meer hat er die Erde verankert. Über den Fluten der Urzeit macht er sie fest. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn und wer darf seinen heiligen Ort betreten? Jeder, der mit schuldlosen Händen und ehrlichem Herzen dort erscheint. Jeder, der keine Verlogenheit kennt und keinen Meineid schwört. Wer das tut, wird Segen empfangen vom Herrn und gerecht gesprochen von Gott, der ihm hilft. Dies ist die Generation, die nach ihm fragt. Sie suchen dein Angesicht, Gott Jakobs. Ihr Tore des Tempels, seid hoch erfreut. Ihr Türen der Urzeit, öffnet euch weit. Es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Er ist der Herr, er ist stark und mächtig. Es ist der Herr, er ist machtvoll im Kampf. Ihr Tore des Tempels, seid hoch erfreut. Ihr Türen der Urzeit, öffnet euch weit. Es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr der himmlischen Heere. Es ist der König der Herrlichkeit.
Vielen Dank.
Gerne.
Ach, was für ein schöner Eröffnungspsalm. Ich glaube, dass wir, also ich kann gar nicht so sehr viel zu dem Psalm sagen, zu seiner Einordnung. Der ist halt David zugeschrieben, so steht es in der Bibel, in den Übersetzungen. Aber ich habe gelesen, dass Erich Zenger sagt, dass erst in exilischer Zeit, also erst im 6. Jahrhundert, dieser Psalm entstanden ist. Also lange nach David. Aber er ist David zugeschrieben. David könnte ihn so gesprochen, gebetet, gesungen, gefeiert haben. Und ich finde, es ist tatsächlich ein Psalm, der einlädt zum Feiern. Und ich habe gerade eben gedacht, ich bin erinnert an Alexander Puschkin. Der hat Märchen geschrieben und der hat diese Märchen oft in Reimform geschrieben. Und gerade so, wie das die Basisbibel übersetzt, beim Zuhören war ich so erinnert an ein Märchen von Alexander Puschkin. Da geht es um eine Prinzessin, die sich immer in einen Schwan verwandelt. Und dieses Versmaß ist total ähnlich. Und da war ich gerade richtig berührt davon, weil es in diesem Märchen und für mich auch in diesem Psalm sehr um Hoffnung geht und sehr um Dranbleiben an dem, was man so hofft. Gut, also, das meine Vorrede zu diesem Psalm 24, der für mich an sich übrigens ein neuer Psalm war. Also ich habe natürlich ihn schon mal zur Kenntnis genommen. Aber so wie jetzt habe ich ihn noch nie wahrgenommen und ich bin ganz überrascht. Und meine Frage an dich, ging es dir ähnlich und wo bist du angedockt? Was ist so, was resoniert bei dir?
Ja, also mir geht es wie dir. Ich glaube, ich habe noch nie eine Andacht vorbereitet oder eine Predigt vorbereitet zu Psalm 24. Und hättest du mich jetzt gefragt, was steht da drin, da hätte ich gesagt, können wir vielleicht über Psalm 23 sprechen?
Ja.
Und tatsächlich kann ich Psalm 124 fast ein bisschen auswendig, aber das liegt an einem Lektürekurs, den ich im Studium hatte, wo es um die Wallfahrtslieder ging. Also nee, ich hatte auch gar keine Ahnung. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, weil ich das liebe. Ich liebe das, über Psalmworte zu predigen, tatsächlich.
Ja. Ach, okay. Kannst du mir erzählen, warum?
Na, ich glaube, das liegt an dieser Kraft der Psalmworte, die einen so direkt ins Herz sprechen. Und ich überlege gerade, ob das stimmt, was ich jetzt sagen wollte. Aber vom Gefühl her ist es ja manchmal doch sehr dogmatikfrei.
Ja.
Weil es geht so ums Erleben und es geht so ums Gottvertrauen. Und
um Gefühle auch ganz krass. Ne?
Genau.
Also die ganze Emotion hat da Raum. Ja, ja.
Genau, also das ist jetzt, also natürlich liest man auch manchmal im Psalm und sagt, okay, was sagt denn die systematische Theologie dazu? Aber man hat erstmal einen Zugang, ohne die systematische Theologie, die sehr wichtig ist, zu befragen, so vielleicht.
Ja.
Darum liebe ich das sehr, weil man immer andocken kann. Also die Frage, die wir eigentlich immer stellen, wo dockst du an? Es gibt ja kein Psalm, wo man sagt, da kann ich jetzt gar nicht andocken. Also man dockt halt mit unterschiedlichen Emotionen an und findet es mit Emotionen, die einen jetzt aufblühen lassen und erfreuen oder halt eben nicht so. Aber es ist, okay, jetzt, ich wollte kein Referat halten über, also mir ging es wie dir, dass ich neu mit diesem Psalm unterwegs bin und ich bin angedockt. Jetzt kommt hier so ein bisschen, ja, also ich will nicht sagen jetzt so die kalte Dusche oder so, aber ich bin sehr angedockt bei Vers 6. Dies ist die Generation, die nach ihm fragt. Sie suchen dein Angesicht, Gott Jakobs. Und ich war nicht an Puschkin erinnert, sondern ich war an das Buch oder an den Roman Jugend ohne Gott erinnert. Weil das ist ja, also vielleicht, also Jugend ohne Gott, dann denkt man ja, okay, da geht es erstmal um eine Generation, die nicht nach Gott fragt. Ne? Sonst wäre sie nicht ohne Gott, wo der Autor ja gerade die Jahre nach der Machtergreifung verarbeitet aus seinem Erleben sozusagen. Also, oder das mit eingeflossen ist. Und ich finde, das ist gerade so hochaktuell. Also die Jahre 1933 plus aufwärts sind ja gerade wieder sehr, sehr, sehr aktuell. Und da dachte ich, mich lädt dieser Text so ein, zu sagen, ich möchte jemand sein, der nach Gott fragt. So.
Ja.
Und ich habe so gedacht, ihr Machthabenden dieser Welt, ja, egal ob jetzt in der Türkei, in Israel, im Gazastreifen oder drumherum oder in Russland und so weiter und so fort, fragt ihr nach Gott, so, ja.
Ja.
Und wie fragt ihr nach Gott? Und was rechtfertigt ihr in seinem Namen oder so, ne? Und ich möchte die Adventszeit so begehen, dass ich sage, ich will jemand sein, der nach Gott fragt. Das war so etwas, wo ich sage, okay, also wie sieht es jetzt aus mit den Generationen? Ne? Was ist die Generation, die jetzt nach Gott fragt? Wir wissen, oder wir haben schon häufig darüber gesprochen, es gibt so eine Sehnsucht auch nach Spiritualität. Ja, von dieser Sehnsucht haben jetzt die Gemeinden oder die Kirchen in Deutschland, sag ich mal, vom Kuchen noch nichts abbekommen, sag ich mal. Ja, aber also wie sieht es jetzt aus mit der Frage nach Gott und welche Generation tut das? Da bin ich sehr angedockt und das andere war Vers 8. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, er ist stark und mächtig. Es ist der Herr, er ist machtvoll im Kampf. Das hattest du ja auch schon mal angesprochen in der Sonderfolge. Und dann habe ich für mich so gedacht, mich zieht es gerade eher zu 1. Könige 19, also zu Elia, zu Gott in der Stimme des schwebenden Schweigens. So, also mich zieht es gerade eher zu Gott, von dem in 1. Könige 19 gesagt wird, er war nicht im Sturm und nicht im Erdbeben und nicht im Feuer, sondern er war in diesem sanften Säuseln, in diesem leisen Flüstern. Und wenn ich jetzt sage, für mich inspiriert dieser Psalm, die Adventszeit so zu begehen, zu sagen, ich möchte jemand sein, der nach Gott fragt, dann glaube ich eher im Sinne von 1. Könige 19. Also in der Stimme schwebenden Schweigens, im leisen Flüstern. So. Und da habe ich auch gedacht, ich werde am 1. Advent predigen. Da gibt es auch eine Gruppe, die hat sich auch ein Thema überlegt. Da muss ich eben gucken, inwieweit passt dazu auch Psalm 24. Aber wenn ich Psalm 24 predige, worauf ich sehr, sehr große Lust hätte, dann wären diese Auszüge aus 1. Könige 19 für mich auf jeden Fall Textlesung. Also da würde ich abrücken von dem, was uns da noch so
empfohlen ist,
genau, und würde das, glaube ich, dieses Gott ist stark und mächtig und machtvoll im Kampf korrespondieren lassen mit 1. Könige 19. Aber vielleicht bin ich auch da gerade zu feinfühlig oder zu zart für diese Welt, ja, vielleicht.
Ich glaube, mich zu erinnern, ich habe jetzt nicht einmal nachgehört, gebe ich zu, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass ich hatte ja genau denselben Schmerz um diese Formulierung. Mhm. Bei Luther steht, machtvoll im oder mächtig im Streit. Mhm. Und dann hat Holger, glaube ich, gesagt, ich habe vergessen, was Holger Püker genau gesagt hat, aber es war inhaltlich, ging es darum, dass er irgendwie so sagte, nicht mit Gott zu streiten, sondern Gott streitet für mich. Mhm. Die eine Übersetzung des Gottesnamens in irgendeiner Folge der letzten Wochen, habe ich vergessen wann, habe ich mich auch darauf bezogen, dass die Übersetzung des Tetragramms auch heißen kann, der für dich energisch eintritt.
Ja, genau, der für dich da ist und energisch
der
eintritt.
Der für dich da ist, genau, und eintritt, genau, und dass das sozusagen die Botschaft hinter diesem Text, in diesem Vers ist. Ich verstehe aber sehr gut, also ich habe auch gerade den Kanal extrem voll von Machtgerangel und Streit und Kämpfen. Mhm. Ich fand ganz interessant, dass in der Basisbibel übersetzt ist, Vers 7, ihr Tore des Tempels seid hoch erfreut, ihr Türen der Urzeit öffnet euch weit, es kommt der König der Herrlichkeit, wunderschön, wunderschön gereimt. Und bei Luther steht, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe.
Mhm.
Das ist jetzt inhaltlich nicht total entfernt davon, aber es ist irgendwie ein anderer Schwerpunkt. Also macht die Tore weit, ist eher Menschen tun etwas, öffnen ihre Herzenstüren zum Beispiel, öffnen, keine Ahnung, sind also bereit, sich zu öffnen oder die Zeit zu öffnen, das Erleben zu öffnen. Und hier bekommen die Tore des Tempels ja sowas wie so ein Eigenleben, wie nochmal eine eigene Bedeutung.
Ja,
und
ja,
sie sollen, also der Tempel an sich, der ja so bedeutsam ist im jüdischen Glauben, dieser Tempel, seine Tore sollen hoch erfreut sein. Also ist ja eine Aufforderung, dass sozusagen das Jubeln über das menschliche Empfinden hinaus auf die Örtlichkeit übergreift. Und das finde ich irgendwie sehr, ich stelle mir so vor, ich war ja mehrmals in Israel, in Jerusalem an der Klagemauer, die ja noch so als Westmauer übrig geblieben ist oder übrig geblieben sein soll. Ich stelle mir so vor, wie die Klagemauer sozusagen die Hüte schwingt und jauchzt und jubelt und sagt, endlich ist es vollbracht oder so. Also das, da bin ich so gerade hängen geblieben. Das fand ich ganz aufregend, als du das so vorgelesen hast.
Ja, das ist auch spannend. Also jetzt sowohl auch hier in der Bibel in gerechter Sprache als auch bei der Basisbibel und jetzt bei Luther sind ja hier die Tore Subjekt, ne? Die Tore des Tempels seid hoch erfreut.
Nee, bei Luther nicht.
Bei Luther eben nicht.
Bei Luther sind die Tore
Objekt. Ah ja, okay. Also
macht
genau,
die Tore
das,
weit.
Genau, macht, das ist ja das, Den was ich eigentlich, genau, bei Luther, klar, das ist ja das Bekannte. Und das finde ich jetzt, also bei der, dann genau, also hier zum Beispiel bei der Bibel in gerechter Sprache und in der Basisbibel sind die Tore ja Subjekt, ne? Öffnet euch Tore, öffnet euch uralte Pforten, sagt die Bibel in gerechter Sprache. Und die Basisbibel, ihr Tore des Tempels seid hoch erfreut. Also ein Tor ist ja jetzt erstmal nichts, das ist so geil irgendwie, ne? Also ich meine,
ja, das ist total toll.
Und hier in der Erklärung bei der Basisbibel steht auch bei Türen der Urzeit, nach dieser Vorstellung wurden die Tore des Jerusalemer Tempels bereits geschaffen, als Gott die Welt gegründet hat. Das ist natürlich für uns so ein bisschen, aha. Aber wenn man das so lebt, ja, also wenn man das so versucht, da einzutauchen in dieses Denken, ja, dann bekommt es halt wieder diese Dynamik auch, ne?
Und das ist nämlich total interessant, weil in Alexander Puschkins Märchen, da ist es nämlich so, ich habe eine Ausgabe, die illustriert ist, die unfassbar schön illustriert ist. Und da ist es tatsächlich so, dass alles lebendig zu sein scheint. Also nicht nur die Menschen, die da irgendwie lebendig sind, sondern alles, was da ist. Also irgendwie auch die Ortschaften, die Städte, die Dörfer, die See sowieso, ist sowieso lebendig. Und so wie es gemalt ist und so wie Alexander Puschkin schreibt, ist alles miteinander im Einklang und ist auch gestört, wenn eins davon gestört ist. Ja? So ein Bestandteil, ob es jetzt der Mensch ist oder ein anderes Lebewesen oder auch ein unbelebtes Wesen. Total interessant. Deswegen bin ich, also das macht mich ja, finde ich ja total aufregend. Und es wäre auch mal spannend, den ersten Advent so zu starten, dass man vielleicht, also du sagst ja, du möchtest gerne 1. Könige 19 dazu stellen, aber man könnte zum Beispiel auch sagen, lasst uns mal die bekannte Luther-Fassung lesen und dazu stellen die, wie ich finde, sehr gelungene Übersetzung der Basisbibel. Gerade dieses Versmaß finde ich so toll, das macht mich richtig glücklich.
Ja, und das ist übrigens auch ein Gedanke, den ich hatte, am ersten Advent den Psalm 24 in drei verschiedene Bibelübersetzungen zu lesen im Gottesdienst. Ja. Und da könnte man ja sagen, man nimmt Luther 17, Basisbibel und Bibel in gerechter Sprache oder guckt nochmal auch nach Einheitsübersetzung oder und Co. Ja? Oder auch nochmal auf Englisch oder so. Also das finde ich auch, dadurch, dass der Psalm ja so relativ kurz ist mit seinen 10 Versen und seinen wenigen Worten, habe ich auch gedacht, man kann ihn auch zwei- oder dreimal erklingen lassen im Gottesdienst. Das war auch so eine Idee, die ich hatte. Und was du gerade sagst zu Puschkin, das passt ja auch zu den biblischen Bäumen, die in die Hände klatschen. Ja, das ist ja auch so ein frohes Bild irgendwie oder was auf jeden Fall so gute Laune oder wie man sagt, also so ein bisschen froh stimmt, so vielleicht. Ja.
Ich denke gerade, dass ich vielleicht in unsere Instagram-Story für den ersten Advent mein Foto, also dass ich mal ein Bild aus dem Buch abfotografiere, aus Alexander Puschkins Märchen und das in die Story stelle, weil das ist wirklich sehr berührend. Mal gucken. Also, wir haben noch gar nicht über den ersten Teil des Psalms gesprochen. Das ist ja so eine Frage-Antwort-Runde, ne? Wer ist überhaupt berechtigt und wer hat die Freiheit oder wer hat die Reinheit, wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist? Und da merke ich so, unschuldige Hände und reinen Herzens hat, glaube ich, niemand von uns. Ja. Und reine Herzen, so. Unschuldige Hände und reine Herzen hat wohl niemand von uns. Und wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte jetzt mal zu lügen oder betrügen, aber ich denke schon, dass ich weit entfernt bin von, ich bin ein Mensch, der ohne Wenn und Aber auf den Berg des Herrn gehen darf. Und erstmal möchte mich das so ein bisschen, also die Verse 1 bis 6 sind das, glaube ich, 1 bis 6, nee, 1 bis 5, möchte mich erstmal so ein bisschen runterholen nach dem Motto, naja, Mensch, also das erdet mich. Mich erdet das, wer bin ich eigentlich, wie stehe ich vor Gott, so fühle ich mich. Wie stehe ich vor Gott? Wie bin ich ihm gegenüber? Gerade Vers 3 und 4. Und dann aber, bei Luther steht dann, das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Das heißt also, ich bin von mir aus überhaupt nicht befähigt oder habe nicht sozusagen, ja, bin nicht befähigt, auf den Berg des Herrn zu gehen und den heiligen Ort zu betreten. Aber in dem Moment, und so verstehe ich Vers 6, in dem Moment, in dem ich anfange, nach dem Antlitz Gottes zu suchen, nach Gott zu fragen, und damit sind wir wieder beim Anfang, wo ich anfange danach zu suchen, zu fragen, in dem Moment werde ich heilig sozusagen. Und das ist auch meine feste Überzeugung, dass heilige Menschen sind, die sich bewusst in den Machtbereich Gottes begeben. Also sie sagen, mein Leben in all seiner Fehlbarkeit, in all dem, was auch immer wieder Scheitern bedeutet, gehört mein Leben aber in den Machtbereich Gottes. Oder ich frage meinem Leben immer wieder nach dem Willen Gottes. In dem Wissen, ich kann ihn oft nicht erfüllen und ich will ihn oft auch nicht erfüllen, gebe ich auch zu. Es gibt oft auch Momente, wo ich so sage, nee, das will ich jetzt aber anders. Und trotzdem suche ich ja immer wieder danach. Und das finde ich ganz wichtig, den Vers 6. Wie bei Luther steht, das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt. In der Basisbibel ganz ähnlich. Da habe ich den Eindruck, das ist wie, so ein bisschen wie so ein Erlösungsvers. Also erstmal eigentlich, no way, ja. Also die Tore des Tempels, die freuen sich dann schon mal, aber du bist raus. Aber in dem Moment, in dem du nach Gott fragst, nach sein Antlitz suchst, bist du schon würdig, sozusagen hinzuzutreten.
Ja, und ich finde, wer fragt, bringt auch eine gewisse Demut mit. Also wer fragt,
ja, genau.
Das finde ich, für mich ist so wichtig, dass also mit diesem Fragen, es geht also nicht um die Generation, die davon überzeugt ist, von Gott erzählen zu können oder die Gott verkündigt oder die besten PredigerInnen oder die sonst irgendwelche Leute, sondern die nach Gott fragen. Also das heißt, zu sagen...
Können auch PredigerInnen sein übrigens.
Können auch PredigerInnen sein, ja. Also nichts gegen PredigerInnen. Du und ich, wir sind PredigerInnen.
Ja.
Sogar Predigerinnen, könnte man sagen. Aber ich finde es halt so cool. Also wer nach Gott fragt, lässt Gott auch Geheimnis bleiben und Geheimnis sein. Er weiß darum vielleicht, um diese Heiligkeit, die man auch nicht greifen kann, weiß aber auch um die Gnade, was du gerade beschrieben hast, dass man mit hineingenommen ist in diese Herrlichkeit und von Gott bestrahlt oder beleuchtet oder wie auch immer, ja. Aber das finde ich eben so cool, weil ich finde, wer fragt, der steht nicht so über diesen Dingen, ja. Also es ist eigentlich auch etwas, was ich mir gerade wünschen würde, eher so eine Suchbewegung, als jetzt irgendwie zu behaupten, man würde alles durchblicken und durchschauen und man könnte das alles so irgendwie einordnen. Also das ist ja das, was eigentlich im Moment auch so gruselig ist, wenn man Menschen hört, die alles so in Schwarz und Weiß einteilen und aufteilen und die Dinge, die kompliziert sind, so simplifizieren irgendwie. Und da finde ich das so cool, dass hier ist irgendwie, die nach Gott fragen. Ja.
Und es ist ja der Advent auch. Ich finde, es zeichnet den Advent ja aus, die Frage, wann kommt Gott?
Ja.
Wo? Also wir erwarten dich. Erwartung hat ja immer mit der Frage, sind wir schon da? Oder wann sind wir da zu tun? Oder wann ist Gott da?
Oder und bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Ne?
Ja. Ganz genau, ganz genau. Diese ganzen wichtigen Fragen. Ich bin heute auf eine, also ich habe das nur angefangen und habe gedacht, ich kann mir das nicht zu Ende anhören, auf eine Endzeitpredigt gestoßen und muss sagen, je mehr, was du schon sagst, je mehr simplifizierende Antworten es gibt, je mehr die Dinge klar zu sein scheinen, desto mehr fange ich an zu fragen und zu hinterfragen und nochmal recherchieren zu wollen und nochmal zu gucken, was es daran wirklich war. Und frage manchmal, was ist Wahrheit? Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die ich mir sehr wünsche für diesen Advent ist, dass wir es wagen, nicht Endzeit zu predigen, also nicht Erwartung im Sinne, wir sind im zweiten Advent, Jesus kommt wieder, wird hier alles zerschlagen und nur die wahrhaft Gerechten werden mit ihm sozusagen in der Herrlichkeit leben, sondern dass wir es wagen, Hoffnung zu predigen, denn dass Jesus kommt, ist ein Hoffnungssymbol. Das heißt nämlich, Leben soll sein. Über alle Katastrophe, über alle Zerstörung hinweg ist Leben stärker, weil das Leben von Gott gewollt ist. Gott ist der, der leben will und nicht unseren Tod. Und das würde ich mir sehr wünschen für die Adventszeit, dass wir das wagen, diesen Psalm dazu zum Beispiel zu nutzen und nachzufragen, wer ist der König der Ehre? Wer sollte nochmal in sich gehen? Wer prüft sich? Wer sollte nach Gott suchen? Wer fragt nach ihm? Das ist so meine, was mir gerade so ganz, ganz, ganz bewusst wird, während wir miteinander sprechen. Lea, was ist denn die gute Nachricht dieses Textes? Das Evangelium.
Also eine gute Botschaft ist für mich tatsächlich, dass dieses, wer noch fragt und noch Fragen hat, spürt vielleicht Gott auch als das Geheimnis auf. Ja? Und kommt vielleicht dem dann ein Stück weit näher, dass Gott tatsächlich der Einzige ist, der würdig ist, König zu sein. Und ich finde es eben auch so stark, also wenn ich das, was du gerade alles gesagt hast, verknüpfe halt wirklich auch mit Vers 1 und 2, dass hier ja erstmal auch Gott als der Erschaffer und der diese Erde verankert hat, ja. Also denn über dem Meer hat er die Erde verankert, also er macht erstmal Leben möglich und will leben und will das Leben und das gegenwärtig sein. Und das finde ich eben so, der König der Herrlichkeit kommt und wir sind aber auch jetzt schon von diesem Licht umgeben, auch wenn wir es manchmal vermissen. So sind wir ja vor 2 Jahren gestartet, auch Gott in dieser Welt zu vermissen, kann uns heilig sein. Also für mich ist, glaube ich, jetzt ganz persönlich, das ist aber wirklich sehr, 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 sehr persönlich und ich weiß jetzt noch nicht, ob ich sagen würde, dass das Evangelium des Textes, aber für mich ist es, glaube ich, wirklich dieses, wer fragt, lässt Gott noch mystisch und geheimnisvoll sein und nimmt dadurch vielleicht auch ein bisschen was von dieser Adventsmagie auf, aber jetzt eben im positivsten Sinne, ja.
Dieser Zauber, ne?
Von dem ja, Zauber. Zauber ist besser noch als Magie, ja.
Ja, schön. Ich merke, dass für mich, glaube ich, der Anfang der guten Nachricht ist, dem Herrn gehört die Erde.
Ja, genau.
Wie überaus ermutigend und hoffnungsvoll. Und das ist was ich wirklich in diesen Tagen so sehr herbeisehne, Hoffnungsbotschaften. Dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Ohne Wenn und Aber, es gibt nichts, was dem Herrn nicht gehört. Und was ihm gehört, was Gott gehört, was Adonai gehört, das untersteht dann am Ende auch seiner Hoheit und auch seiner Entscheidungsgewalt. Yes, okay.
Ja, sprich. Ja, nee, ich wollte nur sagen, für mich ist das Evangelium, weißt du, wer nach Gott fragt, der bleibt auch entdeckungsvergnügt. Ja, weil nämlich dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Das ist doch das Lebendige, das ist das Quirlige, das ist das, ja, wo Leben drin steckt. Und ich finde, genau, wer nach Gott fragt, der bleibt entdeckungsvergnügt. Und das ist irgendwie das Schönste, was es gibt.
Das ist total toll. Ja, auf jeden Fall. Und das mag ich im Übrigen auch mehr an der Basisbibel als an der Lutherbibel, weil bei Luther steht, die Erde ist des Herrn und was darin ist der Erdkreis und die darauf wohnen. Total schön vertrauter Text. Da ist aber, die Erde steht ganz vorn. Der Psalm wird damit eröffnet, die Erde ist des Herrn. Und in der Basisbibel wird eröffnet mit, dem Herrn gehört die Erde. Und dem Herrn gehört die Erde ist für mich etwas, was ich in diesen Tagen nicht nur hören, sondern auch fühlen möchte. Und wenn ich jetzt nach Langeoog fahre und dort in meine Kur gehe, dann hoffe ich sehr von der Lebendigkeit, von diesem, was die Erde so erfüllt, einiges davon mitzunehmen, auch wieder neu zu erleben, neu zu entdecken für mich. Und ich wünsche mir sehr für die Adventszeit, die dann ja beginnt, dass wir dieses Wimmeln und dieses Erwartungsvolle, was in diesem Text steht und steckt, dass wir das entdecken. Und jeden Adventssonntag ein bisschen mehr. Und dazwischen die Erwartung nicht aufgeben und die Hoffnung nicht aufgeben. Und uns nicht irre machen lassen von den Endzeitpropheten, die jetzt überall auftreten. Denn ihr wisst weder Zeit noch Stunde, sagt Jesus. Nicht mal der Menschensohn weiß die Zeit noch die Stunde. Das ist für mich total wichtig. Wir kommen jetzt in die Schusskurve, Lea. Gibt es etwas, was du noch loswerden möchtest, wo du sagst, es sollten die HörerInnen unbedingt noch mitnehmen an Gedanken? Oder ein Wunsch, eine Idee?
Ich überlege gerade, ist das die Sesamstraße mit dem Wieso, Warum, Weshalb?
Ja, der, die das, wer, wie, was.
Wer nicht fragt, ist dumm.
Wieso, weshalb, warum?
Ja.
Wer nicht fragt, bleibt dumm.
Vielleicht müsste man das noch einspielen vor der Predigt.
Voll eine schöne Idee.
Also so dieses, ja, du kannst ja viel besser singen als ich. Also ich dachte nämlich halt gerade, das ist auch ein cooler Einspieler. Ich habe das so vor meinen Augen, wie Samson und Fienchen und so rumspringen. Und dieses Wieso, Warum, Weshalb. Wie geht der Text?
Wer, die, das. Ja. Wer, wie, was. Wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm.
Und dann kommst du mit... Dies ist die Generation, die nach ihm fragt. Sie suchen dein Angesicht, Gott Jakobs.
Großartig,
ja. Das muss man noch, also genau. Also man könnte ja, Erste Könige Idee. 19 dazu nehmen, man könnte den Text in drei verschiedenen Fassungen vorlesen oder aufploppen lassen, auch wenn man jetzt noch einfach Menschengeschwister hat, die eine andere Sprache sprechen. Mhm. Ich denke, ja, genau. Und dann könnte man, finde ich, noch einspielen, das von der Sesamstraße. So, das sind jetzt so meine Ideen. Und jetzt habe ich mein Pulver verschossen für heute. Und jetzt, ich freue mich jetzt so auf die Adventszeit. Alter Schwede.
Ja. Ich freue mich auch richtig dolle. Ich kann es kaum erwarten.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, ich muss auch sagen, ich freue mich auf die Adventszeit und ich freue mich auch auf den November, denn ich mag das zur Ruhe kommen. Dass alles um mich her grau und ruhig wird, dass die Natur uns ein bisschen auch zwingt, ruhiger zu werden. Und dann ist mich die Freude, die Adventsfreude noch größer.
Aber wenn die Leute das hier hören, ist ja schon noch der November rum. So gut wie. Ja, aber das Überwintern, das ist auch wichtig.
Ja, genau. Genau. Ja, soweit hätten wir die dritte Staffel in die Gänge gebracht, auf den Weg, auf die Spur. Krass, oder?
Was für ein Segen, wenn wir es noch eine weitere Perikopenreihe, ein weiteres Kirchenjahr schaffen. Wäre ja cool.
Ja, das wäre richtig toll. Tolle Ideen, tolle Gäste haben wir. Lust haben wir auch. Und wir haben auch fantastische HörerInnen. Meine Lieblingsrückmeldung muss ich jetzt hier nochmal vorlesen. Die ist so cool. Ich habe also einen Screenshot bekommen von einer unserer Hörerinnen. Und jetzt finde ich natürlich auch die, doch, da ist es. Die eine Frage, ich gehe davon aus, dass es zwei Frauen sind. Es klingt für mich nach Frauen. Mhm. Hast du Sonntag Gottesdienst? Fragt die eine. Die andere, ja, einmal mit drei Taufen und einmal das letzte Mal in der Kirche. Was machst du mit dem Predigttext? Keine Ahnung, muss noch die Predigtbuddies hören. Hab aber heute ein Kind zu Hause, das macht das Arbeiten mal wieder kompliziert. Und du? Muss auch die Predigtbuddies hören. Zwinker-Smiley.
Großartig. Mega gut. Dachte, ja, das ist mega. Großartig. Liebe Grüße an unsere, das müssen ja ganz, ganz, ganz liebe Kolleginnen aus der EKD sein, ne? Mit drei Taufen und so weiter. Ja, Grüße gehen raus.
Genau. Grüße gehen raus an euch. Also in diesem Sinne, hört gerne die Predigt-Buddies, hört die Sonderfolge mit Holger Püker mit, das ist wirklich, es lohnt sich. Und bleibt uns gewogen, wir freuen uns auf noch viele weitere Begegnungen mit euch, miteinander und mit den tollen Predigttexten, die wir hier immer wieder vorliegen haben. Segen euch für alle Vorbereitungen und bis zum nächsten Mal.
Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.
Ich habe eine kleine Korrektur für euch. Wir haben gesagt in der Einleitung, dass wir den ersten Sonntag nach Epiphanias besprechen werden. Das werden wir nicht. Am ersten Sonntag nach Epiphanias predigt doch gerne die Jahreslosung. Und dann hört ihr von uns wieder zum zweiten Sonntag nach Epiphanias. Das ist der 14. Januar.
Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.